Gut, okay. Wahrscheinlich haben wir die wesentlichen Sachen schon gesagt. Ganz kurz, ein paar Stimmen von euch. Wann ist eurer Meinung nach jemand arm? Wenn er keine Freunde hat. Nicht genug zu essen. Wenn er nichts zum Wohnen hat. Wenn er ausgenutzt wird von anderen, keine Selbstbestimmung hat. Ah, da kommt ganz etwas präzise. Also wer im Vergleich mit der Umwelt viel weniger hat? Ja, mit der Gesellschaft. Okay. Keine Hoffnung hat. Ja? Wenn er eine doofe Krankheit hat. Okay. Gut, sonst noch Ideen? Sorry? Wenn er Betreibungen hat, Schulden, wenn man ohne Jesus lebt. Genau, und wenn man so Umfragen heute unter den Jungen macht, dann kommt auch Essen, keine Ausbildung und als Drittes kein Handy. Okay. Also, es kommt ein bisschen darauf an, auch in welchem Land das man lebt, wie die Antworten dorthin kommen. Gell? Und die Schweiz, nehmen wir an den Bundesrat oder so, 2019 haben sie auch etwas herausgegeben für die Schweiz. Sie haben versucht zu definieren, wann gilt in der Schweiz jemand als arm. Und sie haben herausgefunden, und warum, wie sie drauf gekommen sind, das lassen wir jetzt einfach einmal stehen. Aber sie haben gesagt, wenn eine Einzelperson unter 2300 Franken verdient, dann ist sie arm. Also es gibt eine Armutsgrenze, oder? Also wenn jemand weniger verdient, dann gilt er in der Schweiz als arm. Für eine Familie, also Mutter, Vater, zwei Gaufen, so 4'000 Franken. Die einen reagieren schon, gell? Also 2-3. Angenommen, eine Wohnung kostet für etwa 800 Franken, das ist gerade etwa ein Drittel von dem, oder? Man sagt das schon auf Faustregeln. Eine Wohnung sollte nicht mehr als ein Drittel von deinem Einkommen kosten. Genau. Also, das ist einmal irgendwie so ein bisschen definiert. Keine Ahnung, ob du da vielleicht schon drin bist, das könnte ohne weiteres sein. Das kann ich euch also sagen. Genau. Und dann ich vielleicht noch sagen, okay, wie sieht denn das in der Schweiz aus? Machen wir schon ein Schweizer Fähnchen. So. Was denkt ihr, wie viele Arme aufgrund von dem haben wir in der Schweiz? 9%? Haben Sie mal gesagt? Okay, das ist 2020, das wollte ich euch noch zeigen. 2020. Kann man da noch lesen von hinten? Ja, darum sage ich es auch. 2020. Andere Meinungen oder Gedanken? Ja? 10%. Da wären die bei knapp 8 Millionen, oder? 50.000. Also gut. 2020 sind das 720.000 Menschen gewesen. Und das gibt genau 8,5%. So. Also das hat die Schweizer Tafel. Die Schweizer Tafel hat das rausgegeben. Also, recht viel, oder? Wer ist erstaunt ab dem? Denkt, was? Die Schweiz, die reiche Schweiz. Niemand erstaunt? Niemand perplex? Okay. Wie? Ja, würde ich sagen. Genau. Und jetzt bringe ich euch noch kurz zum Staunen. Was denkt ihr, welche Altersgruppe gehört zu den Armen? Mit Abstand zu den Armen in der Schweiz. Mit Abstand, mit grossem Abstand zu dieser Statistik hier, sind es 65-Jährige plus. Wo von denen hier, oder der allergrösste Teil von denen ausmacht. Und nachher, gerade knapp über der Armutsgrenze, haben wir noch Frauen und Ausländer. Hättest du das gedacht? Ich finde es erstaunlich. Wir kennen das so die Pensionierten, die eine Weltreise nach der anderen machen, oder? Oder ich beobachte jemanden, wo so ältere Leute, pensionierte Leute, vor allem Männer, wo sich dann noch ein richtig schickes Auto zutönt, so einen richtigen Kotzbrocken, wo ich einmal denke, wissen die noch, wo das Gas ist? So, darf man so ein tolles Auto so einem alten Mensch geben? Ist das nicht eine Verschwendung? Nein. Dann hast du das Auto vor dir und die fahren ganz zaghaft. Dann okay, gib mal Gas, Mann oder Frau. Okay. Es gibt einen grossen Unterschied zwischen den Ländern. Heidi Baker, das ist für viele ein Begriff. Eine Frau, die Gott und den Ärmsten von den Armen gebraucht hat, jetzt in Mosambik ganz eine tolle Arbeit hat. Und sie kennt beide Kulturen. Und sie hat mir in einem Buch das mal ein bisschen beschrieben. Und sie hat gesagt, dass die Menschen, die Armen in den reichen Ländern an ganz anderen Sachen leiden, wie jetzt zum Beispiel in Mosambik. Sie hat gesagt, im Westen gehen Probleme viel, viel tiefer. Sie hat gesagt, klar, in den armen Ländern, da ist es Hunger und Krankheit, die dominiert. Und in den reichen Ländern? Was könnte es dort sein? Einsamkeit? Und sie hat gesagt, im Westen ist es Einsamkeit, innerer physischer Schmerz. Und wenn die Liebe eine Währung hat, sagt sie, dann wäre diese Währung Zuwendung und Liebe. Zeit schenken. Das habe ich ganz spannend gefunden. Okay, jetzt müssen wir schnell euer Bibelwissen ein bisschen testen. Dann mal kurz austauschen, natürlich auch ganz spontan. Was könnt ihr gerade abziehen aus der Bibel, wenn es um Armut geht? Irgendeine Bibelstelle, eine Geschichte. Geschichten müssen wir nicht erzählen, müssen wir kurz antönen. Okay, tausch dir mal aus, so kommt euch spontan Sinn. Austauschen. Genau. Gut, lasst uns auch wieder kurz sammeln. Ich tue für die, die noch ein Video daheim schauen, das nochmal kurz wiederholen. Was habt ihr gefunden? Waisen und Witwe. Die arme Witwe, die alles gegeben hat bei der Kollekte. Ja, reich Jüngling, der Vermögen war. Ich habe gesagt, der Verkauf, alles gibt es den Armen. Wie? Genau, verlorener Sohn. Arme haben wir immer unter euch. Arm im Geist. Den Armen gehört das Himmelreich. Ja, genau. Verschwendung von teuren Salbe. Und die Jünger haben gefunden, wie gescheiter das zu Geld gemacht und den Armen gegeben. Jesus hat sich um die Armen gekümmert. Arme Lazarus. Arme Lazarus. Okay, das reicht einmal. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich gemerkt, da gibt es dermaßen gute Sachen und Stellen und Geschichten. Und irgendwann musst du dann einmal einen Schluss machen und so. Genau. Eine Stelle, die ich heute Anfang stelle, ist aus dem Lukas 4, 17 bis 18. Das ist dort, wo Jesus in den Gottesdienst geht und dann ich darf aus der Torarolle lesen und dann eine Auslegung gibt. Und dort liest er aus dem Jesaja dann. Und das heisst, man hat eine Buchrolle gegeben vom Prophet Jesaja, er hat sie aufgerollt und hat folgende Stelle gelesen. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Das ist schon mal ganz gut, auch für uns, oder? Der Heilige Geist in uns. Der Herr hat mich gesalbt, er hat mich bevollmächtigt. Und dann kommt so eine Liste. Er hat mich geschickt mit einem Auftrag. Und da habe ich, glaube ich, hier auf der Folie drauf, genau. Den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, sie sind frei, den Blinden, dass sie sehen und den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Und jetzt in dem Text ist etwas, hat so eine kleine Ungereimtheit. Wer entdeckt die? Irgendwo geht etwas nicht auf bei dieser Aufzählung. Schaut euch das nochmal an. Irgendetwas ist nicht logisch. Wieso war es denn komisch? Gut gedacht. Eigentlich müsste es da und die Armen reich zu machen. Oder? Weil die Blinden macht das Sehen, die Gefangenen die macht die Freiheit, die Unterdrückten auch. Genau. Und er sagt, ich bringe ihnen die gute Botschaft. Die Nachricht von Jesus. Oder? Da finde ich, habe ich neu wieder mal ganz speziell gefunden. Und das andere, das habt ihr auch schon erwähnt, im Lukas 4, nein, das ist nicht Lukas 4, da habe ich irgendwie vergessen, die Stelle aufzuschreiben. Das ist die Geschichte, wo eine Frau kommt und so ein teures Öl Jesus über den Kopf leert, oder? Und dann sind die Jünger empört. Im einen Evangelium ist es der Judas. Aber die Jünger sind empört. Sie sagen, was soll die Verschwendung? Man hätte das teure Öl können verkaufen und Geld daraus machen und es den Armen geben. Und Jesus hat gemerkt, wie sie grummelt und ärgerlich sind, auch die, die nichts gesagt haben. Und sagt, hey, macht es dieser Frau nicht so schwer, sie hat ein gutes Werk an mir da. Die Arme wird es immer bei euch geben. Das habe ich auch speziell gefunden. Ich dachte, okay, Moment, jetzt muss es reich Gott. Es ist nicht so, dass es irgendwie dann einmal einfach keine Arme mehr gibt. Und die Nüchternheit da innen von Jesus, da sagt, hey, es wird immer Arme unter euch haben. Also wenn jetzt die Frau das teure Öl bei mich ausgeleert hat, dann macht nichts. Die Arme werden immer da sein. Ganz nüchtern. Und spannend ist auch, wie Jesus und seine Jünger mittellosen Menschen begegnet sind. Das finde ich auch ganz spannend. Da hat es für mich auch so ein kleines Aha-Erlebnis gegeben. Johannes 13, 29 und folgende Vers. Da geht es um die gleiche Geschichte in einem anderen Evangelium. Nein, das ist beim Abendmahl. Das letzte Mal, wo Jesus das letzte Mal mit den Jüngern zusammen ist, dann geht es um den Judas und da heisst, dass Satan vom Judas Besitz ergriffen hat und dass Jesus zum Judas sagt, tu das, was du vorhast, bald. Und niemand von den anderen Jüngern hat gecheckt, um was das geht. Aber sie haben schon so einen Verdacht gehabt. Sie haben gedacht, ja, der Judas, der hat ja Kasse von uns. Die Hauskasse. Die tut er ja verwalten. Und einige haben für sich gedacht, ja, vielleicht hat Jesus ihm den Auftrag gegeben, etwas einkaufen, was man fürs Fest noch braucht, oder er hat ihn angewiesen, den Armen etwas zu geben. Und das habe ich auch spannend gefunden. Jesus gibt Almosen. Hey, wie manchmal sind die angequatscht worden? Hast du einen Stutz? Hast du zwei Stutz? Wie manchmal ist das schon passiert? Und Jesus, wenn Jesus so gefragt wird, dann würde ich im Judas sagen, komm, lass den Batzen springen. Also, dass Jesus Sein Ziel war nicht, die Armen reich zu machen, aber er hat Almosen gegeben. Er war wohltätig. Ich nehme an, er hat es vielleicht nicht selber gemacht, wie mit dem Taufen. Das heisst, er hat das nicht selber gemacht, das haben seine Jünger gemacht. Aber dass, wenn sie unterwegs gewesen sind und an Bettler angekommen sind, dass Jesus oder die Jünger selber oder der Judas irgendwo wirklich Kohlen gehabt haben, Geld, und den Armen etwas gegeben haben. Das klingt so normal, finde ich. Jesus gibt Almosen. Was machst du manchmal, wenn dir jemand sagt, hast du einen Stutz? Ich weiss, die einen denken, nein, ich gebe kein Geld. Hast du Hunger? Komm, wir gehen in Aldi etwas posten. Ich finde, ja, gute Idee. Da kannst du noch mit dem Reden Zeit verbringen, Zuwendung. Vielleicht gibst du einen Franken. Vielleicht gibst du auch mehr, vielleicht gibst du auch zwei. Bist grosszügig. Ich meine, was hörst du um Franken? Das ist nichts, oder? Bei uns, würde ich jetzt mal behaupten. Und die Frage ist, wie sollen wir der Armut begegnen? Das ist eine riesen Herausforderung. Erinnert ihr euch vielleicht noch an die 2-3 Jahre, wo uns die Romas, die Zigeuner immer besucht haben? Wer mag sich noch an das erinnern, lebhaft? Genau. Ich frage jetzt nicht, wer von euch wie viele 100 Franken gegeben hat. Das war das Thema für sich gewesen. Aber der John Wimber, der Gründer von der Vineyard, er hat mal einen von seinen markanten Sätzen gewesen, es wird nie eine Vineyard geben, die sich nicht um die Armen kümmert. Er hat gesagt, das gehört zu der DNA. Wenn es das bei euch nicht gibt, dann bist du keine Vineyard. Es wird nie eine Vineyard geben, die sich um die Armen kümmert. Und wie sollen wir der Armut begegnen? Und bis jetzt haben wir 2-3 Sachen schon gehört. Das Evangelium verkünden. Das ist etwas, um der Armut zu begegnen. Almosen geben. Zeit und Zuwendung. Und die Armen mal zu einem Festessen einladen. Das finde ich eine mega herausfordernde Aussage von Jesus. Oder? Er sagt, hey, lass, wenn du das Essen machst, lass nicht deine Verwandten und die Reichen und deine Geschwister oder so. Das ist schon sehr ultimativ. Lass sie nicht ein. Die neue Übersetzungen sagen, lass nicht nur die ein. Und das heisst ja nicht, dass wir die nie mehr einladen sollen. Aber er sagt dann, lass auch die Armen und Krüppel, die Blinden und die Armen ein. Und meine, hey, wenn haben die das letzte Mal Party gemacht und das Wort umgesetzt? Aber Zeit und Zuwendung, das ist eine riesige Herausforderung. Wir haben das schon im Foodgag gemerkt. Wir haben mal an einer Weihnachten haben wir abgemacht, dass wir möglichst viele gehen besuchen von unseren Bezügern, wo wir schon ein bisschen einen Herzensbezug haben. Und ein paar Rückmeldungen sind echt gewesen, dass die das total aufgesogen haben. Und dabei ist das knappste Gut, das wir haben. Zeit. Also, nach der Tora spielt Wohltätigkeit eine ganz wichtige Rolle. Tora, das sind die ersten 5 Bücher Mose. Und jüdische Männer und Frauen sind verpflichtet, wohltätig zu sein. Das heisst nicht im Detail, wie das muss passieren, aber sie sind verpflichtet. Und es gibt einen spannenden Mann, der Maimonides. Okay, das ist nochmal das. Das hebräische Wörtli heisst genau das, was ihr dort lest. Zedaka. Es ist eine jüdische Tradition. Also, es ist nicht nur eine Tradition, sondern es ist wirklich eine Verpflichtung aus der Tora aus. Dass Gott sagt, hey, ich will, dass ihr grosszügig seid. Und es gibt einen jüdischen Philosoph, der Maimonides. Er war Rechtsgelehrter, Arzt und im Mittelalter Koryphäe. Und er hat einmal versucht, das irgendwie ein bisschen auszuformulieren. Er hat so 8 Tipps, 8 verschiedene Stufen von Wohltätigkeit. Und lasst uns die mal schnell anschauen zusammen. Er hat gesagt, die höchste Stufe, um einem Bedürftigen zu helfen, ist, dass er wieder so weit kommt, dass er seinen Lebensunterhalt selber verdienen kann. Also Hilfe zur Selbsthilfe. Er hat gesagt, das ist die höchste Stufe. Dann die zweithöchste Stufe ist wohltätig seiner Art, dass der Spender und der Bedürftige nichts voneinander wissen. Das ist auch noch, da geht voll gegen den Stolz und gegen den Ehrgeiz und gegen alles Fleisch in uns, oder? Ich spende jemandem etwas, weiss nichts von dem, steht da, dass der Spender und der Bedürftige nichts voneinander wissen. Ein weiterer Punkt ist, der Wohltäter weiss, wenn man etwas gibt. Aber der es überkommt, weiss nichts davon. Gell, manchmal freuen wir uns ja auch, wenn wir jemandem etwas Gutes tun können und du merkst, das kommt an. Das freut uns, das ist ja normal, oder? Aber die Grenze von sich etwas leicht einbilden oder sich besser fühlen, die ist voll fließend. Darum ist das ein spannender Gedanke. Ich sehe noch ein vierter Wert. Der, der gibt, kennt die Identität des Bedürftigen nicht, aber der Bedürftige kennt den Spender. Und die Pharisäer, Jesus hat den Pharisäern den Vorwurf gemacht, ihr wollt, dass wir sehen, wenn ihr Gutes tut. Ihr wollt das. Und ich merke, das steckt schon auch in uns Menschen rein. Ein weiterer Punkt, etwas geben, bevor man darum gebeten wird. Also das heisst, du läufst an eine Situation an und du siehst den Handlungsbedarf und du wärst in der Lage zu handeln und etwas zu geben, bevor du abbettelt wirst. Das nächste ist ähnlich. Etwas geben, nachdem er gefragt worden ist. Und dann wird es immer dünner. Man gibt, man ist freundlich, das Herz stimmt irgendwie, aber man gibt, vielleicht hat man nicht genug oder nicht ausreichend. Oder man tut etwas zurückbehalten. Und das Letzte nach Maimonides ist, ich gebe, aber ich bin unfreundlich. Ich fühle mich genötigt, weil ich bin ja Christ. Oder? So ein religiöser Motor, ich muss doch etwas geben. Ja, dann gebe ich. Dann habe ich das Gebot erfüllt, aber eigentlich schießt es mich an, oder? Und es gibt noch eine spannende Reaktion auf Armut, wo mir wahrscheinlich in dem Zusammenhang uns nicht zuallererst Sinn kommt. Und das ist die Geschichte aus Apostelgeschichte 3 und 6, wo der Petrus und der Johannes unterwegs sind im Tempel in ihre Gebetszeit. Und dann ist vor dem Tempel ein Bettler, oder? Und bettelt. Man wird auch nicht gerne abbettelt. Er bettelt und dann sagt der Petrus Folgendes. Er sagt, hey, Gold und Silber habe ich nicht. Und sage ich, ja gut, wer von uns hat das schon? Aber hast du nicht irgendeine Münze, irgendetwas? Er sagt, ich habe eigentlich nichts. In dem Kontext, ich habe nichts, was ich dir geben kann. Silber ist halt eine Währung, die man braucht, zum Zahlen. Und man könnte sagen, wieso haben denn die nichts? Die beiden haben ja schon bereits aus Glauben gelebt. Jesus ist aufgefallen, es ist Apostelgeschichte. Sie werden vielleicht von der Gemeinde ein bisschen unterstützt, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, sie haben kein Geld dabei. Aber was sie haben, er sagt, im Namen von Jesus stach auf und gang umeinander. Jetzt weiss ich gar nicht, ob der Arme das hätte wollen. Weil das würde ja unter dem Strich heissen, dass er wieder arbeiten müsste. Und ich habe schon so Sachen erlebt in diesen 25 Jahren. Dass Leute gefunden haben, nein, ich würde nicht für mich beten lassen. Weil mein Leben müsste sich brutal ändern. Ich bleibe lieber bedürftig. Also, er sagt, er packt noch den Gelähmten am rechten Hand und hilft ihm auf. Und im gleichen Augenblick werden seine Füße kräftig und Knöchel auch. Mit einem Sprung ist er auf den Beinen, geht umeinander und läuft den beiden auch in den Tempel und springt vor Freude und dankt Gott um alle Hilfe. Also die Wunder von Jesus sind speziell. Wenn jetzt, eigentlich hätte er zuerst in Therapie, oder? Ergotherapie, oder wenn jemand sagt, oder nach einer Operation, wohin musst du dann irgendwie noch? Geh kuren, oder? Dort finde ich die Wunder von Jesus so cool. nicht mit kuren. Aber gerade top zweig wieder. Also, wenn du keine Almosen hast, eine Möglichkeit ist, für sie zu beten. Und da möchte ich einen kurzen Link machen. In einer Woche ist rausgestuhlt. Und wir haben ja so ein übergemeindliches Team, das sich um Heilung kümmert, für Menschen betet, einmal im Monat am Samstag. Ihr findet das auf der App einmal auch. Und die sind wirklich so mutig, dass sie sich gemeldet haben bei rausgestuhlt und gesagt, okay, wir haben ein Healing-Dingsbums da. Okay, also Leute können da für sich beten. Finde ich sehr mutig, sehr herausfordernd. Und die werden etwas erleben. Weil Gott reagiert immer auf Glauben. Und da komme ich dann noch einmal drauf zurück. Nein, machen wir gerade jetzt. Also eigentlich brauchten die Leute wie auch Leute, die im Gebet dahinterstehen. Und wenn du das möchtest, wenn du findest, coole Idee, ich habe zwar zu viele Menschen vor, um auf die Straße zu gehen, aber genug Glauben, um von Gott zu knäulen, dann gehe ich zu Martin und er wird dir sagen, wie das läuft. Und wenn du selber voller Glauben bist, melde dich, vielleicht kannst du mitmachen. Also, da finde ich einfach eine coole Stelle noch. Es geht nicht immer nur um Almosen, sondern es geht auch um Vollmacht. Und im Glauben etwas machen. So, was in allem innen spielt auch unsere Haltung für eine Rolle? Das ist, glaube ich, wirklich etwas Entscheidendes. Also ich kann so etwas einfach machen, weil man es in der Bibel liest. Und da liest du bestimmt nicht falsch. Und wenn du gibst, vielleicht auch unfreundlich und mit einem kleinen geizigen Herz, der, der es überkommt, dem tut es gut. Also grosszügig sein. Hast du mir einen Stutz? Wieso gibst du nicht zwei? Wieso gibst du nicht fünf? Viele von uns würden das überhaupt nicht kratzen. So ein Gesicht zu sehen, wenn es Fünffache nicht bekommt. Grosszügig sein, das ist mir auch die Erinnerung an die Taglöhnengeschichte von Jesus. Oder? Am Morgen stellt er einen ein, und dann beim 9 und dann beim Mittag und dann beim 4 und kurz vor Feuer oben stellt er nochmal einen ein und alle kommen den gleichen Lohn über. Riesen Chaos, Ungerechtigkeit, riesen Geschrei. Das ist Grosszügigkeit. Sag Jesus, ich kann doch machen, was ich will. Grosszügig sein, freundlich sein. Auch wenn es ums Beten geht für Leute. Einer, der uns einmal gelehrt hat über Gebet für Heilung, hat gesagt, etwas, was jede Person muss mitnehmen, wenn man für sie für Heilung betet hat, ist das Gefühl, dass sie geliebt ist. Und wenn sie dazu noch Teilheilig erlebt oder ganze Heilig, ist das cool. Ein fröhlicher Geber hat Gott gern, hat Jesus selber gesagt. Aus Barmherzigkeit. Gell, die Bibel gibt uns ja so einen Rahmen, wie man kann auf Armut reagieren kann. Aber schlussendlich ist es unser Herz und der Heilige Geist in uns inne, der dann sagt, was in dieser Situation genau angesagt ist. Barmherzigkeit, unser Herz, wo die Ordnung Gottes übersetzt und in den Alltag anwendet. Und es ist ein Akt von der Anbetung. Im Neuen Testament gibt es so eine Geschichte. Wir ehren damit Gott, wenn wir den Armen begegnen. Also wir haben vorhin Anbetung gehabt. Gott Lieder singen, das ist einfach ein Teil von Anbetung, gell? Aber wir sind halt jetzt auch sehr auf dem drauf und das ist auch okay. Aber den Armen helfen, den Verstoßenen zu begegnen, Zeit geben, Zuwendung geben, das ist Anbetung, das ist etwas, was Gott ehrt. Und spannend ist, dass unsere Haltung sogar eine Auswirkung hat in die Ewigkeit hinein. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt und manchmal frage ich mich, glauben Sie das wirklich? Leben wir wirklich so? Du weißt, es gibt im Himmel Lohn. Die Rettung ist gratis. Aber mit unserem guten Werk hier aus einem barmherzigen Herz raus, wird es im Himmel Lohn geben. Und die Frage ist schon, wie sieht mein Konto aus dort oben? Also, die Stelle, jetzt müssen wir mal schnell schauen, habe ich das auch nicht aufgeschrieben? Nein, irgendwie hat das nicht funktioniert. Aber es ist die Geschichte, die ich schon erzählt am Anfang, wie es ist, wenn man Gäste einlädt. Laden wir immer unsere Freunde ein, wenn wir denken, ja, die laden uns dann auch wieder ein, oder? Und dann sagt er, wenn ihr so denkt, dann ist das schon eure Belohnung. Wenn ihr so eine Haltung habt, ist eure Belohnung, dass du weißt, hey, ich habe dann hier bei den anderen noch etwas zu gut. Und die müssen mich dann auch wieder mal einladen. Und dann sagt Jesus weiter, nein, lass arme, behinderte, gelähmte, blinde ein, wenn das Essen ist, dann bist du glücklich zu preisen, denn sie können es dir nicht vergelten, dafür wird es dir bei der Auferstehung der Gerechten vergolten werden. Also wenn wir uns richtig um die Arme kümmern, wenn wir uns in der richtigen Haltung um die Arme kümmern, werden wir jedes Mal unser Konto im Himmel aufstocken. Und jetzt überlasse ich euch. Ich meine, man muss nicht. Aber ich finde es spannend. Und da, es geht auch um die Haltung, oder? Es geht, was für eine Haltung habe ich? Will ich jetzt schon den Lohn haben, dann gibt es ihn im Himmel nicht mehr? Oder willst du ihn im Himmel? Also, das, was wir bis jetzt zusammen angeschaut haben, das ist eigentlich vielleicht, jede Predigt ist immer so ein bisschen wie ein Spiegel, oder? Man hört oder man schaut in den Spiegel rein und dann siehst du dich. Und die Frage ist, wo siehst du dich, wenn du das hörst oder wenn wir zusammen austauschen oder über das nachdenken, wo siehst du dich? Wo geht es vielleicht darum, deine Einstellung oder Haltung anzupassen? Da könnte das eine sein. Und das andere, wie sieht deine praktische Art von der Wohltätigkeit aus? Also Herz und Hand, was haben wir für eine Haltung und wo findet mein Christsein wirklich einen Ausfluss genau in die Wohltätigkeitsgeschichte hinein? Vielleicht bist du irgendwann angeguckt. Das ist gut. Vielleicht hast du dich nicht mehr aufgeregt. Ist erlaubt. Aber die Frage ist, wenn man so in den Spiegel geschaut hat, gibt es irgendetwas, wo du denkst, da möchte ich gerne mal ein bisschen genauer anschauen. Und ich freue mich, ich habe gerade in letzter Zeit zwei super gute Artikel gelesen. Der eine Artikel ist von Elisabeth und von Heini Roth. Der ist im LiveNet reingekommen unter dem Titel «Knappheit von Nahrungsmitteln, es gibt Hoffnung». Ganz cooler Artikel, weiß nicht, wer hätte auch gesehen, LiveNet oder so, genau. Und der zweite Artikel ist in der Migros-Zeitung gekommen. Stell dir vor, wer hat Migros-Zeitung? Migros-Kind? Hand auf. Nein. Dort war ein Artikel drin über Food Gear mit einem ganz coolen Titel «Jäger der verlorenen Lebensmittel». Wer weiß, wie der Titel richtig heisst in meinem Film? Jäger des verlorenen Schatzes, genau. Also Jäger der verlorenen Lebensmittel. Wir sehen, da sind Sachen, da kann man auch reinschauen, da kann man anschauen, vielleicht sogar sich reingeben. Kannst du dich im Rahmen von der Vineyard konkret neu mit reingeben oder mitmachen, wenn du das möchtest? Das eine ist, zum Beispiel indirekt bei den Kollekten, wo man für die Leute von uns sammelt, die in die Mission sind oder in die Mission gehen. Heute haben wir ja noch Santos dann verabschieden am Schluss. Das ist eine Möglichkeit. In dieser Kollekte, die man im Monat sammelt, die kann das einen Ausdruck finden. Zum Beispiel. Oder nochmal beim Rausgestuhlen. Als Fürbitter. Als Helfer im Team. Und natürlich im Food Care. Und da tue ich die Olivia einhängen. Ja, da haben wir noch nicht. Das ist schon angelogen, gell?
So sieht mein Team aus. Immer zweimal im Monat an jedem an einem Donnerstagnachmittag. Hört man da? Ja, ist angestellt, genau. Und ja, das ist eine Möglichkeit. Seit fast 10 Jahren bietet mir das an in der Vineyard. Zweimal im Monat. Und wir verteilen Lebensmittel. Jetzt hat man gerade Josef gesagt, er macht am Kartei. Die Leute müssen sich eintragen. Wir haben im Moment etwa 120 Bezügeradressen. Haushaltungen. 120 in der Kartei. Und in den letzten 2-3 Monaten hat das dermaßen zugenommen, dass wir 40 Adressen haben von ukrainischen Flüchtlingen. Stellt ihr euch das vor. 40 Adressen. Und dann kommen die Frauen mit ihren Kindern. Die Männer sind in die Ukraine zurück. Und das ist schon etwas, das mein Herz berührt. Wir sind herausgefordert im Team. Wir sind sehr dankbar, dass Marianne und Matthias, wenn es ihnen möglich ist, dabei sind und übersetzen. Weil die können zum Teil auch nicht Englisch. Die reden einfach Ukrainisch. Genau. Und wir haben auch gemerkt, dass wir als Team an eine Grenze stoßen, dass wir wirklich auch mehr Leute brauchten. Der Josef hat etwas gesagt, auch Zeit geben den Leuten. Wir wollen ja nicht, und das ist leider in der letzten Zeit ein bisschen rein, also ist Tatsache, dass wir ein bisschen Stress haben, weil so viele Leute kommen. Die stehen schon am 3:45 Schlange vor der Vineyard, um dann das Essen können, zu beziehen, die Lebensmittel. Und wir haben nicht mehr so viel Zeit, um mit einem Kaffee zu trinken, ein bisschen zuhören, was sie gerade beschäftigt. Oder eben den Armen die gute Botschaft weitergeben, was uns auch sehr am Herzen ist, dass wir etwas von der Liebe von Gott weitergeben können, diesen Menschen. Und jetzt eine Frage an euch. Wenn jetzt euer Herz vielleicht ein bisschen weich geworden ist durch die Predigt von Josef und ihr denkt, wir würden sehr gerne irgendwo unterstützen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten im Foodcare. Eins habe ich schon gesagt, dass ihr euch meldet und sagt, hey, mal, zweimal im Monat oder vielleicht einmal im Monat könnt ihr mir vorstellen, zum Mitschaffen. Das würde bedeuten, an einem Donnerstagnachmittag um 2:30 bis um ca. 6:30 hier einen Einsatz leisten. Und es ist also ist wirklich eine spannende Sache. Wir tragen ja immer zuerst die Kisten hier rein, dann müssen wir sortieren. Und da sind wir amix beim Gemüse 4-5 Leute. Und ich staune aber Josef. Am Anfang vor ein paar Jahren hat er amigs nicht genau gewusst, wie sortieren. Und jetzt ist er so voll Rüebli in die Kiste, Tomaten dort und ist voll dabei. Und das ist so, ist wirklich spannend miteinander, auch das Sortieren, auch immer die Spannung, was kommt, haben wir genug? Ich muss jetzt meinen Mitarbeitern sagen, hey, wir müssen mit etwa 70 Haushalt rechnen, ihr müsst einteilen. Das ist manchmal noch schwierig, wenn vielleicht nur 40, weiss doch auch nicht, Zucchetti hast. Dann musst du sehr zurückheben, musst einteilen. Und jetzt komme ich mit einer Idee, die der Josef auch aus dem Gebet heraus bekommen hat. Wie wäre es, wenn wir als Vineyard würden Lebensmittel unterstützen, und zwar Grundlebensmittel wie Reis, Mehl, Zucker, Öl, was gibt es noch, Teigwaren. Das sind so Sachen, die wir sehr wenig haben. Wir haben viel Gemüse, wir haben viel Lebensfrüchte, wir haben auch Brot, aber wir haben wenig Grundnahrungsmittel. Fleisch haben wir auch. Der Erich ist unser Fleischmann. Der ist immer froh, wenn er kann bis am Schluss noch rausgeben kann. Ja, wie wäre das, wenn ihr würdet da wie ein Teil davon sein? Und die Idee ist, in der Küche unten hat sie so Kisten. Könntest du mir schnell helfen? Die grüne Kistli, das ist so typisch für Foodcare. Die sind leer, stehen die dort unten. Und ich habe jetzt einmal einen Anfang gemacht, habe ein paar Reis, Teigwaren, Mehl, Dunkels, Hells, rein da. Und dann, wenn die drei Kisten voll sind, können wir am Donnerstag die einfach aufnehmen und unser Sortiment noch ein bisschen erweitern. Die Leute, die beziehen, da bin ich überzeugt, sind mega dankbar, wenn sie eben auch solche Sachen heimnehmen können. Das haben wir einfach leider noch zu wenig. Grundnahrungsmittel, Öl. Und ich habe auch manchmal die Idee, manchmal gehst du ja posten, gell? Und denkst, ich sollte 1 Liter Öl haben. Und jetzt ist ausgerechnet eine Aktion, was heisst, 2 Liter für 1. Aber du brauchst ja nur einen. Da kannst du ja sagen, wow, ich nehme gerade 2. Oder? Ich gehe die Aktion. Auch wenn ich es nicht brauche und ich bringe 1 Liter in die Vineyard, in die Küche, und den anderen kannst du behalten, für den gleichen Preis. Oder manchmal hat es 4er-Pack Mehl oder 6er-Pack oder 10er-Pack und du denkst, das ist viel zu viel. Brauche ich eigentlich nur 2 von dem. Bring den Rest daher. Also bringt nicht Sachen, die abgelaufen sind. Bringt frisch, also Sachen, die haltbar sind. Das ist ganz wichtig. Und wir werden das an einem Donnerstagnachmittag dann den Leuten verteilen können. Das wäre wie ein Traum von uns. Dass wir mehr noch können, die Leute unterstützen können. Was auch ganz wichtig ist, dass ihr betet, dass wirklich das Evangelium die Herzen von diesen Foodcare-Bezüger erreicht. Auch das ist ganz ein wichtiger Teil. Oder vielleicht denkst du auch, ja, jetzt geht posten, ich mag das nicht, dann pack dir jemanden, wo du weißt, der ist Mitarbeiter bei Foodcare, gibst ihm ein 20er-Nötchen und sagst, hey, Post ist für mich, das Mehl und der Zucker und die Nudeln. Genau, auch das ist eine Möglichkeit. Und wir haben auch immer wieder Leute, die kommen und die haben einfach kein Geld. Und denen tun wir dann aus einer speziellen Kasse manchmal auch die 20 Franken, die sie ja zahlen als Beitrag, tun wir ihnen das geben. Also auch das ist eine Möglichkeit, um das zu unterstützen. Also, ich habe gedacht, am besten ist, wir nehmen uns jetzt ein bisschen Zeit, red mit Gott darüber. Vielleicht redet er zu dir. Und dann kannst du da aufschreiben, auf so einen Zettel kann man das umgeben. Mit dem Namen quasi, ich interessiere mich als Mitarbeiter dabei zu sein. Also das wäre absolut das Oberste. Wir brauchen es wirklich. Oder auch Foodcare selber, wo sortieren tut, braucht Mitarbeiter. Auch dort kann man sich melden. Dann wäre es nicht unbedingt der Donnerstagnachmittag. Da kannst du auch einen anderen Nachmittag wählen oder morgen. Was wollte ich jetzt sagen? Du kannst aufschreiben, ich möchte euch unterstützen mit vielleicht schreibst du einen Betrag auf. Oder eben mit Lebensmitteln. Aber wir wären dankbar, wenn ihr euch wirklich, wenn ihr es ein bisschen verbindlich würdet machen und es aufschreiben, wenn ihr da dabei seid. Mit einem freudigen Herz natürlich. Aber ja, ich denke, ich sage mir manchmal, wenn ich etwas Geld ausgebe und es ist vielleicht ein bisschen mehr, dass ich mich gewohnt bin, dann denke ich an mich, ja, merke ich jetzt das echt am Ende des Jahres, dass ich die 20 Franken jetzt ausgegeben habe? Und dann muss ich sagen, nein, das merkst du nicht. Das merkst du am Ende des Jahres nicht, wenn du auch vielleicht regelmäßig mit 20 Franken im Monat Sachen wirst einkaufen. Ich glaube nicht, dass das jemand von uns merken wird am Ende des Jahres. und ein Loch im Portemonnaie hätte. Ja, dann wollen wir jetzt einfach unsere Zeit nehmen. Überlegt uns, schafft Raum, auch dass Gott zu euch reden kann.